Bruder Heller sprach am 20. April 1959 in Tübingen über das Thema Die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten Gottes und ihr lieben Freunde, wir haben eben gesungen, es glänzet der Christen inwendiges Leben, obgleich sie von außen die Sonne verbrannt. Sie wandeln auf Erden und leben im Himmel. Sie bleiben ohnmächtig und schützen die Welt. Das sind Widersprüche, die unserem natürlichen Denksinn völlig unlösbar sind. Und in der Tat, die göttlichen Wahrheiten sind ausnahmslos zweipolig. Wir haben zwei Pole. Und von diesen Polen ist einer der Gegensatz des anderen, schließt jeder den anderen aus. Und daher kommt die Not in unserem persönlichen Leben. Daher kommen die Lehrstreitigkeiten unter Brüdern, dass man die innere Zusammengehörigkeit dieser äußeren Scheidung nicht versteht. Ich habe heute Nachmittag eure Konferenz vom vergangenen Sonntag, gestern vor 8 Tagen, zum großen Teil miterlebt, indem ich die Ansprachen meiner lieben Brüder George und Willi, Dr. Kahn und Willi Schirmacher, zum großen Teil mithörte und habe mich gefreut, dass auch hier da diese Probleme genannt wurden. Ich will euch heute Abend etwas sagen über die Herrlichkeit der Gemeinde Christi, die ohne ihr Gegenteil weder erfasst noch gelebt werden kann. Ich sage, ohne ihr Gegenteil. Genau das, was wir gesungen haben. Luther hat einmal gesagt, die Theologie, ich meine jetzt nicht die kirchliche Theologie, sondern ich meine die Darstellung und Ausprägung der Gotteswahrheiten, wie sie in den verschiedenen Kreisen sind. Also das menschliche Erfassen wollen göttlicher Wahrheiten. Gleich einem betrunkenen Bauern, der auf einem Pferd reiten will, aber immer auf einer Seite runterfällt. Da fällt er erst auf der einen Seite runter und wenn er dann glücklich im Sattel ist und vermeiden will, dass er da runterfällt, dann fällt er auf der anderen Seite runter. Und daher kommen die Lehrstreitigkeiten, daher kommen die Spannungen, daher kommen die Nöte, dass man nicht erfasst, jede göttliche Wahrheit hat zwei Seiten, von denen die eine das Gegenteil der anderen zu sein scheint. Wenn sich das einmal in uns gelöst hat, in diesem Lied ist das gelöst. Es ist schade, dass wir nicht das ganze Lied singen. Vielleicht singen wir nachher noch ein paar. Ja, ja. Gut, jawohl, danke schön, Karre. Also, was wir gesungen haben, hat uns gezeigt, inwendig, auswendig, unbekannt, doch bekannt. Arm und Gerüge, ein Schauspiel der Engel. Verlacht von der Welt, innerlich voll herrlicher Dinge. Zierat und Krone Jesu. Jawohl, das sagt die Schrift. Die Gemeinde ist die Krone Jesu. Er ist gekrönt und seine Krone sind wir. Und seine Doxa sind wir. Und sein Lichtland. Und doch die Armseligsten in sich. Davon wollen wir heute Abend reden, meine Freunde, um euch Mut zu machen. Um denen Mut zu machen, die innerlich zerbrochen und gedemütigt sind. Und ihr Leben für einen Dreck halten, dass du nichts mehr taugt. Aber um den anderen zu zeigen, dass die Gefahr, dass man sich berauscht und hineinsteigert, was wir alles haben, was wir alles sind, dass diese Gefahr groß ist. Deshalb will ich heute Abend man nennt das mit einem Fremdwort Bipolarität. In Tübingen wohnen ja lauter Akademiker, nicht wahr? Da kann man ja so reden. Also die Bipolarität, die Zweipoligkeit, die Doppelseitigkeit, der göttlichen Wahrheiten darstellt. Ich wünschte, dass das heute Abend jedem von uns derart tief und wesenhaft ins Herz, ins Gemüt geht, dass wir einen reichen und bleibenden Segen davon haben. Für unser Glaubensleben das Höchste und Herrlichste zu erfassen und für unser praktisches Leben das auszuleben unter Angst und Sturm und Not und Belastung und in allem loben und danken zu können. Die Gemeinde Christi Jesu in ihrer Bipolarität, so etwa möchte ich mein Thema formulieren. Es gibt nicht nur ein Bild, ein Vergleich für die Gemeinde, die wir sind. Der bekannteste ist ja, wir sind der Leib oder der Körper, das ist ein Bild. Wir sind seine Vervollständigung, das ist ein zweites Bild, das ist viel weitragender. Wir sind eine Behausung Gottes im Geiste, wir sind Teilhaber seiner Verheißungen, wir sind Himmelsbürger, wir sind Darsteller der Weisheit, wir sind seine Herrlichkeit und wir sind die Ausführer aller Gottes Verheißungen. Das sind lauter verschiedene Seiten. Meine Freunde, wenn wir diese Seiten, diese Herrlichkeitsseiten, allein erfassen, ohne ihr ergänzendes Gegenbild, dann führen uns diese Dinge oder können uns diese Dinge in Hochmut und Schwärmerei hineinführen. Und das muss gesagt werden. Das muss bezeugt werden. Wenn wir aber die Niedrigkeit der Gemeinde auf der anderen Seite allein erfassen, dann kommen wir in Schwermut und Belastung. Das geht bis dahin, was der Willi Schirmacher aussagte vor 8 Tagen, die Irrenhäuser sind zum größten Teil mit Frommen gefüllt, weil sie nicht die Herrlichkeitsseite des Evangeliums hörten, sondern immer nur die Niedrigkeitsseite vorgepredigt bekamen. Das ist eine Tatsache. Weiß ich auch. Wir haben ihren Ärzten gesagt, es gibt so viele bei uns, die sind im Irrenhaus, weil sie glauben, sie haben die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Was ist das für eine erschütternd ernste Sache? Da fehlt die Herrlichkeitsseite, die uns losreißt und in die Glorie Gottes hineinstellt. Beides zusammen. Schwärmerei, Schwermut. Das sind die beiden Gefahren, vor denen wir bewahrt bleiben müssen. Wir dürfen also nicht von einer Seite des Pferdes runterrutschen. Wenn wir links runterrutschen, kommen wir in die Schwermut. Und wenn wir rechts runterrutschen, kommen wir in die Schwärmerei. Und beides ist gefährlich. Sondern die Schrift zeigt uns beide Seiten. Und das will ich heute Abend bezeugen. Die Gemeinde in ihrer Bipolarität, auf Deutsch die Gemeinde in ihrer Zweiseitigkeit. Und die dürfen wir nie auseinanderreißen, solange wir in diesem Fleisch, in diesem Leibe sind, tragen wir beides in uns. Die Herrlichkeit des Christus, wenn wir Gläubige sind, die über alle menschlichen Darstellungen hoch erhaben ist. Und die Fähigkeit und Möglichkeit, auch nach Jahrzehnten einer gründlichen Bekehrung und eines gottgeweihten Lebens zur Sünde fähig zu sein. Brüder, wenn wir diese beiden Seiten nicht in ihrer heiligen Zusammengehörigkeit, ich möchte sagen in ihrer heiligen Verflochtenheit darstellen, sind wir verlorene Leute, werden wir Schwärmer und Phantasten, allen dem Bösen, was dazugehört. Und da werden wir schwermütig Menschen, die mit den Selbstwertgedanken spielen. Bruder Schirmacher, der liebe Willi, der hat das in seiner manchmal etwas drastischen Art so dargestellt, dass er sagt, alle Analyse ist vom Teufel und die Synthese ist von Gott. Das ist ein bisschen scharf gesagt, aber es ist sehr viel Wahres dran. Analyse, das heißt auseinanderreißen. Und Synthese heißt zusammenfassen. Wir brauchen beides. Wir brauchen beides. Und nun lasst mich mein Zeugnis sagen. Erstens, die Gemeinde ist der Leib oder der Körper des Christus. Er das Haupt und wir die Glieder. Das wissen wir alle. Das ist etwas ganz Grandioses. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas, wenn wir es erfasst haben, was uns wirklich mit einem Rausch heiliger Freude erfüllt. Es gibt einen Rausch heiliger Freude. Nur dürfen wir nicht darin bleiben und darf er nicht allein da sein. Denn, ich sage jetzt sofort das Gegenstück, was geschieht mit diesem Leib, mit diesem Körper? Was sagt Paulus von seinem Leib? Ich zerschlage meinen Leib. Und das sagt nicht nur Paulus von seinem Leib, sondern durch den Mund des Paulus sagt das das Haupt von seinem Leib. Denn was Paulus den Korinthern schreibt von sich, schreibt in Wahrheit Christus für die Gesamtgemeinde von uns allen. Wenn wir diese beiden Dinge nebeneinander stellen, wir sind sein Körper, wir sind sein Leib, wir sind seine Vervollständigung, sein Vollmaß. Ohne uns ist der Christus Gottes nicht aktionsfähig, in den kommenden Äonen das Heilswerk am Universum durchzuführen. Wenn wir das allein nehmen, oh, das tut uns wohl. Wir sind doch Kerle. Wir haben doch eine Berufung, da können der Adenauer und der Eisenhower und der Khrushchev und all diese Kanonen alle zu Hause bleiben. Wir sind unendlich mehr vor Gott und haben gewaltigere und herrlichere Aufgaben. Stimmt das? Jawohl, das stimmt! Aber wenn man das allein so nimmt und nicht hineinsteht in das Licht des Gegenteils, wie in dem Lied, das wir gesungen haben, Brüder, dann sind wir in ungeheurer Gefahr. Dann haben unsere Gegner, die sagen, diese hochmütigen Schwärmer, was die da alles von sich halten und was die so alles zu wissen behaupten und was die da glauben, was in der Zukunft Gott alles mit ihnen vorhat, zu welchen Ämtern und Hürden und Aufgaben am Weltall sie berufen sind. Das ist mal eine hochmütige Gesellschaft. Und wenn man in ihr Leben guckt, da ist der Mann genauso aufgeregt wie die anderen, vielleicht noch schlimmer. Und die Frau genauso eine Glatzspase wie die in der Welt, vielleicht noch böser. Nicht wahr? Und da haben sie gar nicht so Unrecht. Deshalb, diese Wahrheit, wir sind sein Leib oder sein Körper, die bleibt in ihrer ganzen, wunderbaren, ich möchte beider sagen, uferlosen Weite und Herrlichkeit bestehen. Aber ich zerschlage meinen Leib, auf dass ich nicht, nachdem ich anderen gepredigt habe, selber verwerflich werde, sagt Paulus von seinem Körper, und hat gebetet und hat gefastet und hat sich gedemütigt und hat sich mit Fäusten schlagen lassen. Hat jemand von euch das Württembergische, das Stuttgarter Sonntagsblatt der Evangelischen Kirche gelesen? Ein unglaublicher Pfarrer. Hast du es gelesen, Otto? Wer hat es gelesen? Das erzähle ich euch. Also irgendwo sollte ein neuer Pfarrer kommen. Und da hat sich einer, ein ganz Unbekannter, beworben um die Stelle. Und schreibt, ich bin nie länger an einem Ort gewesen als 3 Jahre. Länger war ich nur an einem Ort. Ich habe oft meinen Wirkungsort gewechselt. Sehr gut reden kann ich nicht. Ich habe aber gute Gedanken und gute Einblicke. Und ich habe öfter Streit mit meinen Mitarbeitern gehabt. Ganz ernst. Ich habe auch oft vor Gericht gestanden. Ich war nicht immer schuldig, aber ich habe auch oft im Gefängnis gesessen. Ich habe nichts Böses getan, aber ich habe im Gefängnis gesessen. Und dann habe ich oft mit meinen Händen meinen Beruf ausgeübt. Um durchzukommen. Und mit meinen Taufscheinen, da habe ich nie so Ordnung gehabt. Also ich weiß gar nicht genau, wen ich all getauft habe. Also da hat es nicht so ganz gestimmt. Und ich bin auch leidend, ich bin kein gesunder Mann. Und hat dann all seine Mängel aufgezählt, ganz ehrlich, auf seine guten Seiten. Und als er fertig war, da gab es ein Hallo. Der will bei uns Pfarrer werden. Was bildet denn der sich ein? Ein unmöglicher Pfarrer. Können wir nicht brauchen. Wer ist denn das? Ja, sagte der das Schreiben gebracht hat. Ich möchte es eigentlich nicht sagen. Doch, was ist denn das für ein Kerl, der sich da meldet? Ein Mann, der nicht länger aushält an einem Ort, der dauernd unterwegs ist, der Krach bekommt mit seinen Mitarbeitern, der seine Papiere nicht in Ordnung hält, der nicht gesund. Weißt du, wer es ist? Nicht. Und dann sagt er und sagt, meine Herren, das ist der Apostel Paulus. Der Apostel Paulus, was ich eben genannt habe, das sind Dinge, die der Apostel Paulus erlebt und erfahren hat. Der war nie länger als 3 Jahre. Wo war er 3 Jahre? In Ephesus. Ja. Und die andere, an anderen Orten. Und Krach hat er gehabt. Mit dem Petrus. Oh. Und mit dem Barnabas. Ja. Meine lieben Freunde. Paulus, wenn der heute käme, der würde kein Pfarrer und kein Prediger und kein leitender Bruder werden. Der wäre erledigt. Roman. Und wenn der Herr Jesus heute käme, würde er wieder gekreuzigt werden. Freunde, die Geschichte, die klingt fast lustig, aber es steckt eine tiefe Tragik drin. Bitte das evangelische Sonntagsblatt der Kirche in Stuttgart, in der letzten Nummer, in der gestrigen Nummer, da steht, Sie haben es gelesen, stimmt's? Ja. Ich habe nur einen Punkt, da habe ich unterschlagen, habe ich falsch gemacht. Die schreiben, er wäre ein glänzender Redner, ist gar nicht wahr. Im Wirtshaus reden kann er gar nicht. Reden kann er gar nicht, sagt eine Übersetzung. Kein glänzender Redner. Meine Freunde, wenn wir die göttlichen Wahrheiten in ihrer ganzen Leuchtkraft, in ihrer ganzen Weite, in ihrem beseligenden Reichtum fassen, so gehört sofort dazu, wir sind sein Leib, ich zerschlage meinen Leib. Wenn du ein Glied des Leibes Christi bist, und das sind hier die allermeisten unter uns, Gott sei Lob und Dank, die allermeisten, auch vielleicht bis auf wenige Ausnahmen, seid ihr Glieder des Leibes Christi, so viel weiß ich, so viel kenne ich euch, dann gilt es, den Wahrheitsbeweis dadurch zu liefern, dass wir uns zerschlagen lassen von unserem Haupt. Die Leibesglieder werden nicht gehätschelt und getätschelt. Die Leibesglieder werden geschlagen. Ich zerschlage meinen Leib. Wir müssen uns demütigen unter Dinge, die einem Weltmenschen nicht übel genommen werden. Wenn ein Weltmensch mal einen über den Bürst trinkt und mal abends tun, daheim marschiert und ein Lied singt, na ja, da lacht man mal drüber. Wenn ein Weltmensch sich was zu Schulden kommen lässt, na ja, kommt überall mal was vor, hat keiner eine ganz saubere Weste. Aber wenn bei einem Gläubigen was vorkommt, dann heißt, seht ihr, so sind die Frommen, so sind sie. Alles Heuchler, alles faul, die sind ja schlechter als die Welt, wird dann geredet. Ich zerschlage meinem Leib. Wenn wir uns nicht mehr durch den Heiligen Geist zerschlagen lassen, demütigen lassen, nackt ausziehen lassen, dass wir in unserer Schandgestalt vor Gott stehen und kapitulieren und den Bankrott ansagen, wie wir es in unserer Bekehrungsstunde getan haben. Wenn wir das nicht tun, dann wollen wir uns nicht rühmen, Glieder des Leibes Christi zu sein. Hier ist noch ein Stuhl, Schwester, kommen Sie mal her. Kommen Sie mal zu mir, Schwesterlein, kommen Sie mal her. So, da ist noch ein Stuhl in der Bruderkirche. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Wir sind sein Leib. Eine Herrlichkeitsbotschaft mit ihren Konsequenzen, was das bedeutet, was bei dir der Kopf und deine Glieder sind. Das ist der Sohn Gottes in Herrlichkeit. Und du und ich, die wir noch hier unten sind, wir sind sein Leib. Das heißt, wir werden einmal sein Leib sein. Wir sind sein Leib. Aber wir sind jetzt in dem Zustand des täglich Zerschlagenwerdens. Hast du es auch schon gemerkt? Habt ihr es auch schon gemerkt? Ihr auch? Ich merke es auch. Durch Krankheit, durch Verleumdung, durch Schwachheit, durch Missverständnisse gehen wir fortwährend durch das Zerschlagen und gedemütigt werden. Und dieses Zerschlagenwerden ist der Beweis für unsere Leibesgliedschaft hangend am Haupte, dass wir beides zusammen, wenn wir nur das zerschlagen werden hätten und wüssten nicht warum, wozu und wofür, dann hielt es von uns niemand aus, wenigstens ich, hielt es nicht aus. Und wenn wir nur die Herrlichkeitsbotschaft hören, dann werden wir Phantasten und schweben im siebten Himmel und werden unfähig auf der Erde wirklich Zeugen zu sein. Wir sind sein Leib, die Herrlichkeitsseite, und ich zerschlage meinen Leib. Die Niedrigkeitsseite, die so lange bleibt, als wir diesen Leib von Fleisch und Blut an uns tragen und dieses Zerschlagenwerden und dieses Sterben und dieses Gedemütigtwerden und dieses Enttäuschtwerden und diese Familientragödien und diese Berufsnöte und all diese Dinge, die müssen sein, solange wir hier unten sind und sind ein Beweis, dass wir Glieder des Leibes Christi sind. Kein kann vom anderen getrennt werden. Wenn ich ein Stück Papier habe, das hat zwei Seiten, großer Bogenpapier, und wenn ich den durchreiße, Und da hat die Hälfte auch noch zwei Seiten. Wenn ich den durchreiße und wenn ich ihn 100-mal durchreiße und es bleibt nur noch ein Quadratmillimeter übrig, ein Quadratmillimeter, ein kleines Quadratchen mit einer Millimeter Länge, Seitenlänge, dann hat auch das noch zwei Seiten. Und so hat auch die Herrlichkeit der Gliedschaft am Leibe Christi immer die beiden Seiten. Wir sind sein Leib. Was er ist, sind wir. Der Christus Gott. Aber wir sind noch nicht fertig, wir sind noch nicht am Ziel und gehen noch durch ein ständiges Sterben, durchläutert und zerschlagen werden. Und wer dazu Ja sagt, weiß, dass er ein Glied am Leibe Christi ist. Und wer zu jeder Demütigung Nein sagt, zu jeder Demütigung, ich sage nicht, wenn einer mal drunter leidet und sagt, ach Herr, ich kann jetzt nicht mehr, nimm's weg, ich kann nicht mehr, das nicht. Aber wer zu jeder Demütigung Nein sagt, beweist damit, dass er nicht zum Leibe Christi gehört und wenn er jeden Sonntag davon schwätzt. Zweitens. Wie lange habe ich Zeit? Viertel nach neun? Zweitens. Wir sind Söhne und Erben. Wir sind Söhne und Erben. Christus ist der Sohn, der Erstgeborene. Und wir sind die Söhne. Christus ist der Erbe des Universums, des Weltalls. Und wir sind seine Miterben, die mit ihm alles ererben. Schreibt das ja nicht, wenn euch das Finanzamt einen Bogen zuschickt, haben Sie eine Erbschaft zu erwarten. Ja, wie hoch ist diese Erbschaft? Das Universum. Schreibt das ja nicht. Die stecken euch ein, hier, von wegen. Machen die glatt. Das versteht ihr ja doch nicht. Da schreibt er, ja, ich habe Vermögen. 350 Mark und 65 Pfennig. Ja. Gut. Meine Freunde, wir sind Söhne und Erben. Sind wir denn Söhne, dann sind auch Erben. Söhne Gottes und Miterben Christi. Wenn wir diese Botschaft isoliert betrachten, das heißt abgelöst von allen anderen Zusammenhängen, dann führt das in den Hochmut und in die Schwärmerei. Das ist eine Gefahr. Dann setzt man sich zusammen, und der Schirmer hat immer sein Bäckerdutzend angeführt. Ich weiß nicht, ob ihr das verstanden habt, was das ist. Bekannt? Ja, meine Brüder, jetzt lese ich euch zu diesem Zeugnis das Gegenstück, die andere Seite, die Rückseite. Die Rückseite, das Buch hat eine Vorderseite, da steht was mit Gold drauf. Und jetzt die Rückseite, da steht nichts mit Gold drauf. Ich lese euch Galater 4, 1 bis 5. Bitte, meine Freunde. Das ist für unser praktisches Leben von einer ungeheuren Bedeutung. Bitte nicht vom Gaul runterrutschen. Wenn du links runterrutschst, kommst du in die Schwermut und gehst zugrunde. Und wenn du rechts runterrutschst, kommst du in die Schwärmerei und fliegst den siebten hin. Beides ist gefährlich. Schwärmerei ist ein Feuer ohne Ofen. Schwärmerei. Und Schwermut ist ein Ofen ohne Feuer. Ein Ofen ohne Feuer hat er Wert? Nein. Und ein Feuer ohne Ofen, denkt euch, das sagt man in Schockhütte, und die machen Feuer, haben aber keinen Ofen, no, machen doch einfach ein Feuerchen an da in der Mitte. Wisst ihr, was das gibt? Es gibt einen Brand. Und so ist Schwärmerei ein Feuer ohne Ofen. Aber ich will darüber nicht sprechen, ich will euch dieses Wort vorlesen, Galater 4, Vers 1 bis 5. Wir haben eben gesagt, wir sind Söhne und Erben. Es war Söhne Gottes, gezeugte Söhne. Die Engelfürsten, die Seraphim, die Cherubim, die Throne, die Mächte, die Gewalten. An Michael, an Gabriel, das sind geschaffene Söhne und stehen weit unter uns. Aber wir sind gezeugte Söhne. Es gibt nach der Schrift eine dreifache Sohnschaft. Eine schöpfungsmäßige Sohnschaft, da stehen die Engel weit über den Menschen. Und eine nationale Sohnschaft, da ist Israel der erstgeborene Sohn. Es gibt auch eine Gottessohnschaft, dann ist der Christus aus Haupt und Gliedern. Das ist der Sohn Gottes. Wir sind Ehren, wir sind der Sohn Gottes. Jetzt lesen wir aber Galater 4, 1 bis 5. Jetzt kommt der andere Pol. Ich sage, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht. Die volle Mündigkeit haben wir nicht durch Erkenntnisse, die volle Mündigkeit erlangen wir bei der Entrückung durch die Verwandlung in die Gleichgestaltung Christi. Dann haben wir die volle Mündigkeit. Brüder und Schwestern, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Knecht, obwohl er der Herr ist von allem. Also wir sind der Herr von allem. Wir werden alles einmal beherrschen und regieren. Das steht in vielen Stellen der Schrift. Aber wir sind jetzt noch in der Niedrigkeit und unterscheiden uns in nichts von einem Sklaven. Und ein Sklave, da war das Gegenstück von einem Herrn. Ein Sklave konnte wie ein Stück Vieh verkauft und geschlachtet werden. Ich müsste euch jetzt ein Bild entwerfen vom Sklaventum. Da würdet ihr erschrecken. Jawohl, wir sind Sklaven. Er ist unter Vormündern, Mündern und Verwaltern. Die Vormünder und Verwalter sind die Kosmokratoren. Das sind die Engel und Dämonen, die Wind und Stürm und Hagel und Wetter und so weiter verwalten. Die Engel des Windes, die Geister des Feuers und so weiter. Wenn es sehr kalt ist, dann frieren nicht nur die Gottlosen, da frieren auch die Frommen. Und wenn es regnet, werden nicht nur die Gottlosen nass, werden auch die Frommen nass. Und wenn die Sonne brennt, dann werden müssen nicht nur die Gottlosen schwitzen, da müssen auch die Frommen schwitzen. Wir stehen genau unter denselben kosmischen Gesetzen. Und das sind die Vormünder und Verwalter nach der Schrift. Gestattet, dass ich heute Abend nur Linien ziehe. Eigentlich müsste ich ja diese 8 Punkte, müsste ich ja an 8 Tagen sagen. Aber ich will hier nur euch Anregungen geben. Dankeschön. Ich lese weiter. Sondern er, der Sohn, ist unter Vormündern und Verwaltern, unter Vormündern. Deshalb sagt Paulus, seid Obrigkeit, seid Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat. Denn Exousias, das sind die übergeordneten Gewalten. Dazu gehören auch Steuer und Zoll. Die gehören auch dazu. Ich weiß, wenn man das Wort Steuererklärung hört, das ist dann so ein bisschen unangenehm. Ich höre. Ja, Brüder, bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. Ich kann euch sagen, wie lange die Frist dauert. Ganz genau kann ich sagen. Bis zum Augenblick der Hinwegnahme der Gemeinde. So lang. Und so lang sind wir unter den Exousias, das heißt unter den Mächten, die die Welt bewegen. Obwohl wir Sohn sind, obwohl wir alles erben werden, aber sind wir jetzt noch unter den Gewalten. Also auch wir. Als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Das Wort Elemente, das heißt Teuchaya, das sind zettelarme Mächte nebeneinander aufgestellt, die Welt beherrschen. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn und so weiter. Und so wird er den Herrn, der uns im Geiste erlöst hat, bald wieder senden. Da sind wir auch dem Leibe nach und der Seele nach erlöst. Und dann gehen wir ein in die Gleichgestaltung mit ihm. Und dann sind wir Söhne Gottes im Vollsinn. Aber bis dahin sind wir untergeordnet. Deshalb ist die zweite Botschaft, wir sind Söhne und Erben Gottes. Diese zweite Botschaft, auch eine bipolare, das heißt, sie hat eine Gegenseite. Wir sind untergeordnet und wir ordnen uns den anderen unter. Und wenn wir mit einem Streit haben, das sind wir die Dummen. Wollen wir sein. Wenn einer benachteiligt werden muss, dann wollen wir die Benachteiligten sein. Wenn einer in den Schandwinkel gestellt werden soll, dann wollen wir in den Schandwinkel gestellt werden. Ja, das ist leicht gesagt, aber das ist unsere Stellung. Die Söhne und Erben Gottes, das höchste Universum, sind jetzt die Niedrigsten, Spucknapf und Fußmatte und Auskehricht und Auswurf. Ich habe eben 4 Übersetzungen von 2 griechischen Worten aus dem 1. Korintherbrief. Versteht man mich da hinten? Ganz hinten hört man alles. Und da hinten auch. Hört man mich? Oder soll ich lauter und deutlicher sprechen? Drittens. Wir sind Himmelsbürger. Unser Bürgertum, das heißt auf Deutsch, unsere politischen Rechte sind in den Himmeln. Aber auf Erden sind wir die Rechtlosen. Auf Erden sind wir keine hervorragenden, ausschlaggebenden Menschen. Der Khrushchev und der Eisenhower, die werden keinen von uns fragen, wie die Weltgeschichte weitergeht, obwohl wir es ihnen sagen können. Wir könnten ihnen sagen, dass die Einstellung zu Israel das Entscheidende ist für den Verlauf der Nationengeschichte. Wir könnten es ihnen sagen, aber die fragen uns nicht. Und wenn wir es ihnen sagen wollen, dann schmeißen sie uns raus, lassen uns da nicht zu sich. Ja, das ist komisch, was? Brüder, das muss so sein. Himmelsbürger, das heißt, wir haben politische Rechte mit den Himmelswesen. Sag das mal einem auf der Straße. Ich habe politische Rechte dort oben, in den gewaltigen Himmel und Geisterwelten, da habe ich Rechte. Sagt einmal das, wir halten euch glatt für verrückt. Und offen gesagt, wir sind ja auch verrückt. Wir sind aus dem gegenwärtigen Äon herausgerückt und hinaufgerückt ans Herz unseres Gottes. Ich lese das Gegenstück in Philipper 4, 4 bis 9. Ja, ich glaube wohl, das ist es. Philipper 4, 4 bis 9. Ja. Nein, ich meine eine andere Stelle. Ich glaube, es ist 1. Korinther 4, 4 bis 9. Erste Korintherbrief sehen, jawohl. Ich lese aus dem 1. Korintherbrief wenigstens einige Verse. Vers 10. Wir sind Narren um Christi willen. Ja, aber seid klug, schreibt er den unreifen, noch in den Kindesschuhen steckenden Korinthern. Ihr seid klug, ihr wisst alles. Aber wir, die Apostel, wir sind Narren um Christi willen. Gut. Wir sind schwach, aber ihr seid stark. Ihr seid herrlich, aber wir sind verachtet. Bis auf die jetzige Stunde leiden wir Hunger und Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine Wohnung. Der Jesus und der Apostel Paulus hatten keine bestimmte Wohnung. Wenn die ihre Wohnung hätten eintragen müssen, eine Liste, hätten sie nirgends eintragen können. Sie waren DU, sie dauern wieder weg. Die Tiere haben ihre Wohnung. Die Vögel haben ihre Nester. Die Füchse haben ihre Höhlen. Aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Und dasselbe sagt Paulus, wir sind ohne Wohnung. Bitte, wir haben alle Wohnungen. Heute Nacht, wenn wir nachher heimgehen, in einer halben Stunde, dann hat jeder von uns ein schönes Bett. Ja, ich habe sogar ein paar hundert Betten, wo ich schlafe. Ich schlafe fast jeden Nacht woanders. Ja. Schöne Betten. Oh, ich schlafe bei treuen, lieben, einfachen Arbeiterbrüdern. Ich schlafe auch bei Millionären. Jawohl. Ich habe schon geschlafen in Betten von Fürsten, Grafen und Baronen. Und habe schon geschlafen bei den Hackfischern im Sand voller Flöhe. Habe ich auch schon geschlafen. Habe beides gelernt. Aber ich habe ein Bett gehabt. Paulus hatte keins. Und der Herr Jesus hatte keins. Ihr seht, wie gut es uns geht. Und wie wenig wir, und der Gott von uns, die Entbehrungen verlangen kann. Wie wenig er uns würdigt, die Entbehrungen um des Evangeliums willen zu tragen. Aber das gehört zusammen. Brüder, das sind Dinge, da habe ich mich manches Mal geschämt. Wir werden mit Fäusten geschlagen haben, keine Wohnung. Wir mühen uns ab, mit unseren eigenen Händen arbeiten. Geschmäht segnen wir. Wenn du geschmäht wirst, was machst du da? Wenn einer dich schmäht und sagt, du Lump, du, und gibt dir alle Schimpf- und Schandnamen, was machst du denn da? Wieder sagen, was du machst, dann ärgerst du dich. Du sagst, du Lupp, was bist denn dir alt, du bist. Nicht wahr? Mach dir so, ihr Schwaben. Wir im Rheinland machen so. Ja. Geschmäht segnen wir. Ich bin vor diesem Wort schon zerbrochen. Warum segnen wir nicht, wenn wir geschmäht werden? Verfolgt dulden wir. Wenn einer uns verfolgt, mit Schmähbriefen, hast du das auch schon erlebt? Mit Beschimpfungen, mit Verleumdungen. Was machen wir? Wir dulden, wir tragen, schweigen, beten, lieben, verzeihen. Seht ihr es? Das sind Kennzeichen des Leibes Christi. Und wenn das sich nicht irgendwie anfängt auszuwirken, ich sage anfängt, Da wollen wir nicht den Mund so voll nehmen, sondern und sagen, oh, was sind wir? Wir sind's, wir haben's. Wenn wir nicht segnen können, wenn wir nicht schweigen können, wenn wir nicht lieben können. Brüder, das gehört zusammen. Aber ich will weitergehen und sage, drittens, wir sind Teilhaber seiner Verheißung. Übrigens, wer die Bibel stellen wissen will, wo steht, wir sind sein Leib oder sein Körper? Da steht in Epheser 3, Vers 6. Da steht im Griechischen, wir sind sein Syn. Soma, Syn heißt mit in innerer Gleichheit. Das heißt mit. Wir sind mit ihm in innerer, völliger Gleichheit sein Leib. Das ist ein Wort, das ist wunderbar. Ach, wenn ich das lese, dann geht mein Herz in Sprüngen. Und wo steht, wir sind Söhne und Erben? Römer 8, Vers 17. Und das dritte war, wir sind Himmelsbürger, da steht in Philipper 3, Vers 20. Unsere Politik ist in den Himmeln. Und das vierte, was jetzt kommt, das heißt, wir sind Teilhaber seiner Verheißung. Da steht in Epheser 3, Vers 6. Ja, da will ich immer gerade auch sagen, ja, Epheser 1 und Epheser 3, da pickt man sich die Rosinen raus und das andere lässt man liegen. Hat er ganz recht gehabt, so macht man es auch. In der Gefahr stand ich auch lange Zeit. Als ich vor 30 Jahren diese Wahrheiten zu erfassen bekam. Oh, da war ich so glücklich. Da habe ich das andere gar nicht gesehen. Da bin ich von einer Seite vom Gaul runtergefallen. Ja. Brüder, lassen wir uns in das heilige Gleichgewicht der göttlichen Wahrheit, in all ihrer Seligkeit und in all ihrem heiligen Ernst hineinführen. Dann ist unser Leben normiert. Dann ist es fundiert. Dann ist es göttlich. Also wir sind Verheißungsteilhaber, Epheser 3, Vers 6. Nun, wenn ich das sage, wir sind Verheißungsteilhaber, dann denkt ihr alle miteinander, und mir ging es auch jahrelang so, nur an die Herrlichkeitsverheißungen, was Christus einmal alles tun wird, was er einmal alles sein wird, was er einmal alles ausführen und darstellen wird, in welch einer strahlenden Majestät er seine Feinde zu Boden schlägt. Wenn er sein Machtwort spricht und die Toten vor das Gericht ruft und so weiter und zuletzt alles erneuert und eine verklärte Welt dem Vater vor andere sich stellt. Das macht Christus. Und da haben wir Teil. Wir sind Verheißungsteilhaber. Ah, das geht uns fein wie Öl. Das war eine feine Sache. Großartige Sache. Teilhaber Christi zu sein. Alle Verheißungen, die ihm gegeben sind, selber mit besitzen und ausführen zu dürfen. Als seine Söhne, als Söhne Gottes, als Miterben Christi, Erben des Universums. Nun aber, Freunde, sind wir nur in dem Maße Teilhaber seiner Herrlichkeitsverheißungen, als wir im Glaubensgehorsam eingehen, auf die Niedrigkeitsverheißungen Christi. Denn der Sohn Gottes hat im ganzen Alten Testament und auch im Neuen eine ganze Reihe von Niedrigkeitsverheißungen. Er wird ausgerottet werden. Er wird für nichts beachtet werden. Wir haben ihn verschmäht. Er wird getötet werden. Er wird umgebracht werden. Er wird verachtet sein. Das sind die Niedrigkeitsverheißungen. Und in dem Maße, wie wir auf diese Niedrigkeitsverheißungen eingehen, um Christi willen, sich in den Hintergrund drücken zu lassen, um Christi willen verachtet und geschmäht und gehasst und verleumdet zu werden, um Christi willen unter seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen leiden zu müssen und gedemütigt zu werden, in dem Maße, wie wir auf die Niedrigkeitsverheißungen eingehen mit einem Ja, Amen, in dem Maße werden sich auch die Herrlichkeitsverheißungen auswirken. Wenn wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Brüder, das sind die beiden Seiten. Wir wollen, wenn wir von den Verheißungen Christi hören, nicht nur die wunderbaren Vollendungs-, Zukunfts- und Glorienverheißungen sehen. Die dürfen wir auch sehen. Wenn wir die nicht sehen, gehen wir an Schwermut zugrunde. Da ist alles sinnlos. Aber wenn wir nur die sehen, dann werden wir schwärmern von Fasten. Und deshalb noch einmal, Teilhaber seiner Verheißungen bezieht sich nicht nur auf die zukünftigen Herrlichkeiten und Würden und Wohltaten und Segnungen, die so groß sind, dass sie kein Menschenmund auszusprechen vermag. Sie beziehen sich auch auf das Leiden Jesu, wie er war. Wie er war in dieser Welt, so sind auch wir in dieser Welt. Wie war er in dieser Welt? Ein Gehasster, ein Geschmähter, ein Verfolgter, einer, dem man alle Schande nachsagte. Stellt euch mal alle Vorwürfe zusammen aus den Evangelien, die seine Mitzeitgenossen ihm machten. Wie kann dieser predigen, so er doch nicht gelernt hat? Das haben die Pharisäer ihm gesagt. Ich war irgendwo, zwar nicht in Württemberg, irgendwo, vor einem hohen Rat. Da sagten sie, sagen Sie einmal, wie kommen Sie überhaupt dazu, im Land rumzuziehen und zu predigen? Wie kommen Sie dazu? Hat man mich gefragt. Wie kommen Sie dazu? Sagte ich, Verzeihung, meine Herren, es waren hohe Herren, hohen Titeln. Wie kommen denn Männer, die nicht an die Gottessohnschaft Jesu Christi glauben, die nicht an das Versöhnungsblut von Golgatha glauben, wie kommen denn die dazu zu predigen? Oh weh, da hatte ich aber in ein Wespennest hineingelangt. So fast nur nebenbei. Ich sage, diesen Vorwurf hat man dem Herrn Jesus gemacht. Dem Herrn Jesus hat man scheußliche Dinge vorgeworfen, die ihr nur versteht, wenn ihr die Bibel sehr gründlich lest. Ein Freund der Zöllner und Sünder und Huren und so weiter. Ich will das gar nicht andeuten. Es gibt keinen Vorwurf bis zu dem Vorwurf der Gotteslästerung. Er sei ein Staatsfeind gewesen, der rebelliert habe gegen die Römer. Oder er sei ein Verräter seines Volkes gewesen, der die Römer anerkannt hätte. Oder er sei ein Gotteslästerer gewesen, weil er gesagt hat, ich bin Gottes Sohn. Alle Vorwürfe, die man einem Menschen machen kann, von dem Einfachsten an, du bist ja gar kein Vollakademiker, was willst denn du, halt dein Maul. Bis zu dem Vorwurf der Gotteslästerung hat man dem Herrn alle unsichtlichen Vorwürfe, der Unsichtigkeit hat man ihm gemacht, alle Vorwürfe gemacht. Wie er war in dieser Welt, so sind auch wir in dieser Welt. Das ist die Niedrigkeitsverheißung. Aber wie er sein wird in den kommenden Ewigkeiten, so sind auch wir bei ihm, mit ihm, in ihm, sein Körper, sein Leib, seine Vervollständigung, seine Glieder, die alles ausführen. Meine Freunde, das sind die beiden Seiten. Und wer nicht bereit ist in dieser Welt, so wie der Herr, ein Geschmähter, ein Verachteter, einer, den man wegen des Guten, das er tut, lästert, wer dazu nicht den Mund halten kann, wer sich darüber noch aufregen muss, der soll ja nicht meinen, dass ihm all das andere in den Schoß fällt. Wenn wir mit ihm leiden, auf dass wir auch mit ihm verherrlicht werden. Das sind die beiden Seiten. Verheißungsteil aber. Fünftens, wir sind Gnadengefäße. Wie geschrieben, Römer 9. Wir sind ein Gefäß, in das Gott seine Gnade hineingießt. Gott hat viele Gefäße. In einem Haushalt sind viele Gefäße. Das sind goldene, und das sind silberne, und das sind irdene und hölzerne. Ihr Hausfrauen. Wenn ihr euren Dreck zusammenfegt, nehmt ihr dann ein goldenes oder ein silbernes Gefäß, in das ihr diesen Dreck hineingießt. Was nehmt ihr da für ein Gefäß? Mülleimer, ja, aus Blech. Ja. Es gibt allerlei Gefäße. Eisen und Erz, die Bild für Sünde und Gericht. Allerhand Gefäße. Ich war, wir reden mal ganz töricht, wo Kinder sind, da bauen wir auch Nachtäpfchen. Die sind nicht aus Gold und Silber. Ja. Die sind aus Ton oder aus Kunststoff. Meine Freunde, so ist auch im Weltenall. Und man wird ein Gefäß zur Ehre dadurch, dass man sich absondert von allen Gefäßen der Unehre. Steht das in der Bibel? Wo steht es denn? Du hast doch gestern so viel gewusst. Jetzt weiß er nichts. Also wir müssen mal aufschlagen. 2. Timotheus 2,20. Brüder, schlagen wir mal auf. Ich habe eben die kühne Behauptung aufgestellt. Nein, ich habe die große Gotteswahrheit aufgesprochen. Macht sie die Tür auf und kommen sie rein. So. Jemand, ein Jugendlicher unter 60 Jahren. Jemand, ein Jugendlicher unter 60 Jahren, macht den Fräulein Platz. Ich lese, wie man ein Gefäß zur Ehre wird, wo Gott seine ganze Glorie, seine ganze Herrlichkeit, seine ganze Gnade, seine ganze Güte, sein ganzes eigenes innerstes Sein hineingibt. Wie man das wird, das sage ich euch. 2. Timotheus 2,20. In einem großen Hause sind nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, das heißt aus Ton. Die einen zur Ehre und die anderen zur Unehre. Man braucht auch Mülleimer. Man braucht auch Nachttöpfchen. Braucht man. Man braucht aber auch wunderbare, edle Schmuckgefäße. Und so ist auf der Erde. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Wenn jemand sich von diesen hinwegreinigt, von den Gefäßen der Unehre, wenn jemand sich von den Gefäßen der Unehre hinwegreinigt, dann wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werke bereitet. Seht, das passt uns, wenn wir sagen, ja, wir sind sein Körper, wir sind sein Leib, wir sind sein Vollmaß, wir sind seine Vervollständigung, wir sind Söhne und Erbe und Himmelsbürger und Heiligungsteilhaber und Gnadengefäße. Das ist wunderbar, jawohl, und das stimmt auch, das stimmt alles. Aber wie wird man denn das? Indem man sich hinwegreinigt, das heißt, indem man sich innerlich von allem Schmutzigen und Gemeinen, von aller Augenlust und Fleischeslust und jedem Hochmut des Lebens innerlich absondert und in die Reinheit und in die Demut hineinstirbt. So wird man ein Gefäß zur Ehre. Seht, Brüder, wie gefährlich es ist, wenn man nur sagt, Gefäß zur Ehre. Nein, man muss das auch praktisch werden. Und indem in uns der Wille brennt, heiß im Herzen, ja Herr, ich möchte ein Gefäß sein, in dem nicht der Neid und der Geiz und die Fleischeslust und die Augenlust und die Begierde brennt, sondern indem die heilige Flamme deiner Liebe lodert. Herr, ich möchte für dich da sein und möchte von allem Bösen bis hinein ins Gedanken, Trieb und Traumleben mich absondern. Wenn das in uns brennt, heiß brennt, liefern wir durch diese Flamme den Beweis, dass wir Gefäß zur Ehre sind. Seht, meine Geschwister, und solange wir auf Erden sind, gilt es immer wieder, sich abzusondern. Innerlich, nicht äußerlich. Das müssen wir aus der Welt herausgehen. Ich kann doch nicht sagen, bei dem Bäcker kaufe ich nicht mehr, weil der nicht bekehrt ist. Und bei der Gemüsefrau hole ich kein Obst mehr, weil die auch kein Gotteskind ist. Und mit dem Straßenbahnschaffner fahre ich nicht, weil der nichts von Christus wissen will. Und mit diesem Zug fahre ich nicht, weil der Zugführer, weil der nicht gläubig ist. Kann ich doch nicht sagen. Dann müssten wir ja aus der Welt herausgehen, steht in der Schrift. Aber innerlich, absondern von allem Bösen, Schmutzigen, Gemeinen und Hochmütigen und Eigenwilligen und Ungebrochenen und Rechthaberischen, davon absondern. So wird man ein Gefäß zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Wir sind ein Gefäß, jawohl. Aber nun gilt es auch, dass wir entsprechend, eine Frau wird doch nicht, eine Hausfrau wird doch nicht auf einen Tisch nebeneinander stellen, sagen wir mal, eine feine Kristallvase, oder ein Kristallgefäß und nebendran ein Kuttereimer auf dem Tisch, ihr Hausfrauen. Macht ihr das? Nein. Gott macht es auch nicht so. Sondern er sondert die ab. Der Kuttereimer kommt in seine Ecke und das Kristallgefäß, das kommt ins Buffet, ins Esszimmer, ins Speisezimmer. Und so macht Gott diese innere Absonderung, dieser fortwährende Drang, Herr, mach mich sauber, lauter, rein. Herr, nimm mich ganz in dich hinein. Fühle mich ganz mit dir. Entleere mich von allem, was du nicht bist. Ach Herr, Herr, lass mich lieber sterben als sündigen. Ich habe tausende Mal so gebetet und werde auch weiter so beten, bis der Herr kommt. Herr, lass mich lieber sterben als sündigen. Wenn das nicht in unserem Herzen brennt, haben wir nicht den Beweis geliefert, den Herzensbeweis. Und den Beweis im Gebetsleben, dass wir Glieder Christi sind. Das war Nummer
5 Gnadengefäße. Römer 9, 2. Timotheus 2,20 und so weiter. Nummer 6, 7 und 8 noch. Nummer 6, wir sind die Weisheitsoffenbarer gegenüber der Engelwelt. Was ist das? Weisheitsoffenbarer gegenüber der Engelwelt. Ich muss hier eine Kleinigkeit ausholen. Christus ist von Gott für die gesamte Schöpfung zu einem Vierfachen gemacht, der vierten Zahl der Schöpfung. Und zwar erstens Weisheit, zweitens Gerechtigkeit, drittens Heiligung und viertens Vollerlösung. Die Vollerlösung, ja, Polytrosis. Dazu hat Gott seinen Sohn gemacht. Wir haben Lektion 1 gelernt, die Weisheit. Was ist der Anfang der Weisheit? Die Furcht des Herrn. Wir haben uns mal vor Gott gefürchtet. Wir haben mal gefürchtet, wir kommen in die Hölle, wenn wir so bleiben, wie wir sind. Haben wir alle. Das ist der Anfang, der Weisheit Anfang, die Furcht des Herrn. Und dann haben wir gemerkt, die Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit besteht nicht in dem, was ich getan oder nicht getan habe, denn ich kann ja gar nicht Gutes tun. Die Gerechtigkeit ist Christus. Christus ist meine Gerechtigkeit. Und dann kommt die Heiligung. Herr, ich will so werden, wie dein Sohn ist, wie du selber bist. Oder ich will nicht mehr sein. Und dann kommt die Vollerlösung. Die kommt, wenn der Herr Jesus uns heimholt. Das sind die 4 Stufen, die wir durchlaufen als Geschöpfe. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung, Erlösung. Und nun lesen wir in Epheser 3, Vers 10, dass durch uns, durch die Gemeinde, die Fürstentümer und Gewalten, welche Lektion lernen.
Die gar mannigfaltige Weisheit.
Lektion 1. Jawohl, die mannigfaltige Weisheit oder die buntfarbige Weisheit, wie es eigentlich heißt. Das steht in Epheser 3, Vers 10. Dort oben die Majestät in den Himmeln, auch die höchsten Engelfürsten, lernen die Weisheit Gottes. Lektion 1. Wir sind schon in der 3. Klasse, wir Gläubigen. Wir stehen jetzt im Kampf der Heiligung und erwarten die Vollendung der Erlösung, wenn der Herr uns heimholt. Wir werden bald in die 4. Klasse versetzt, wenn der Heiland kommt. Jetzt stehen wir noch in der 3. Klasse. Aber wir lernen, die Engel, die sind noch Erstklässler. Die lernen die Weisheit. Bitte, das lese ich euch vor. Das lese ich euch vor. Ich las auf, obwohl ich das Wort schon 50, 60 Mal gelesen habe, in allen möglichen Übersetzungen und im Griechischen durchbuchstabiert. Ich will es euch aber trotzdem vorlesen. Hört auf, dass jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den Himmelsregionen durch die Gemeinde kundgetan werde, die buntfarbige Weisheit Gottes. Wunderbar. Wenn ihr das jemand sagt, dort oben, da lagern in der unteren Sphäre, in der Stratosphäre die Dämonen. Nein, Verzeihung, in der Atmosphäre. Und in der Stratosphäre, das ist die nächste Sphäre, da lagern die reinen heiligen Engel. Und die reinen heiligen Engel sind doppelt so viel wie die Dämonen, denn ein Drittel der Engel ist gefallen. Und derer, die auf unserer Seite sind, sind mehr als derer, die auf der Seite der Welt sind. Und unsere sind Lichtswesen, und die auf der Welt sind Finsternislesen. Ich habe in den letzten 2 Tagen mit 3 Besessenen zu tun gehabt. Besessene Menschen, wirklich besessen. Das ist etwas, die haben wir dann erzählt. Die dann aus dem Leibe entrückt werden, wie dann die Dämonen kommen und in welche Körperöffnungen und wie die da hineingehen. Scheußlich, grauenhaft. Waren keine Schwindler, die waren einfach besessen. So was muss man erleben. Ich habe nicht den Mut gehabt, ihnen die Hände aufzulegen. Die Hände legen niemand schnell auf. Auf einmal erlebt, dass ein Dämon auf mich übergesprungen ist. Vor vielen Jahren, möchte ich nie wieder erleben. Ich bin gerannt, was ich konnte zu meinem Freund Karl Geier. Wir wohnten damals bei den Karlsruhe und habe gesagt, Karl, löse mich, leg mir die Hände auf. Das habe ich erlebt. Freunde, wir sind, ich habe meinen Satz nicht vollendet. Wenn ihr jemand sagen würdet, wir sind umlagert in Finsterniswelten, der unteren Sphäre, der Atmosphäre, und darüber von Lichtswelten. Und sowohl die Finsterniswelten der Dämonen, als auch die Lichtswelt der ungefallenen Engel lernen an uns, an dem, was sie an uns beobachten, an unserem Gebetsleben, an unserem Bibelstudium, an unserem Glaubensleben, an unserem Schweigen und Lieben können, an unserem Segnen können, lernen sie die Weisheit Gottes. Wenn ihr das einem sagt, der erklärt euch platt für verrückt. Auch wenn der Wunder wie fromm ist und von diesen Dingen nichts weiß. Das ist Gemeinde! Das ist Gemeinde! Aber
um das zu sein, müssen wir den Mut haben, vor der Welt als was zu gelten. Richtig? Narren um Christi willen. Narren um Christi willen. Wenn bei uns ein Religionslehrer fehlte, ein evangelischer oder katholischer Geistlicher, haben wir oft vor, dass irgendeine plötzliche Aufgabe hatten, zu einem Sterbenden gerufen wurden. Und da waren dann ein, zwei Klassen ohne Religionslehrer. Dann hat mein Chef, ein Doktor der Philosophie, war ein persönlicher Freund von mir, ein Katholik, gesagt, du Adolf, nimm dir den größten Saal und halte christliche Religionsstunde. Ich schicke dir eine evangelische und eine katholische Klasse. Es fehlt der Pfarrer so und so und der Kaplan so und so. Sag ich, jawohl, das mache ich gern, schick sie nur, schick sie so viel du kannst. Dann sind wir in den Sicksaal, großen Saal gezogen. Und dann dachte ich so, wir sind die Gastgeber, sagte ich zu meiner Klasse, und sind höflich. Wir stellen uns der Wand entlang und den anderen lassen wir die Plätze. Ihr müsst allerdings auf drei Sitze, müssen sich vier Kinder setzen. So. Und dann habe ich den Unterricht gehalten. Da habe ich gesagt, jetzt wollen wir zuerst mal beten. Könnt ihr beten? Ja, das war's, ihr könnt beten. Bildet euch das nicht ein, ihr könnt ein Sprüchlein aufsagen, aber beten könnt ihr nicht. Beten heißt mit Gott reden. Beten heißt, so wie ein Kind dem Vater redet. Ihr könnt nicht reden. Jetzt macht mal eure Augen zu, faltet eure Hände und macht euer Herz auf. Jetzt will ich mal mit euch beten. Und dann habe ich den halben Heilsplan Gottes durchgebetet. So wie es Kinder verstehen. Für die Katholiken war das ein Erlebnis. Und dann habe ich ein Zeugnis abgelegt. Da seht mal, ihr Kinder, ich war früher ein Sünder. Ohne Gott und ohne Christus. Zigaretten geraucht und war ein bisschen leichtsinniger Bursche und so weiter. Und auf einmal hat es in meinem Leben was gegeben. Und hab denen dann das erzählt. Die haben den Mund aufgesperrt. Ja. Und so, jetzt singen wir ein schönes Lied. Das habt ihr gleich gelernt. Jetzt singen wir mal, Gott ist die Liebe. Wer kann's? Ah, ja, so. Jetzt, meine Klasse hat es natürlich gekonnt. Jetzt singen wir es. Habt ihr gleich gelernt. Und das war so ein Kanon, er hat mich so geliebt. Ach, was haben wir da Dinge erlebt. Und da sagten die anderen Lehrer, der Heller ist ein Narr. Wir sind froh, dass wir möglichst kleine Klassen haben. Und der nimmt noch zwei andere Klassen dazu. Wie kann man denn sowas machen? Dass man drei Klassen nimmt. So viel, und da braucht man doch so viel Energie, um da die Zucht zu halten, dass sie nicht lachen und schwätzen und so weiter. Haben die eine Ahnung, was das für mich eine Freude war und wie die Kinder gespannt haben. Und dann kam sie, ach, ich wollte unseren Kaplan oder unser Pfarrer, der wird noch sechs Wochen krank, da käme man immer zu ihnen, die Religionsstunde. Ich war ein Narr, die haben erklärt, der Heller ist ein Narr, dass er sich drei Klassen daher setzt und quält sich mit drei Klassen ab, wenn die wüssten, dass ich mich nicht gequält habe, dass das mir eine Freude war, diesen Kindern das Evangelium zu sagen. Sind manche zum Glauben gekommen. Nur wer bereit ist, ein Narr zu sein, um Christi willen, von der Welt, ist ein Abstrahler und Abglänzer der Weisheit Gottes an die unsichtbaren Mächte. Das ist die Herrlichkeit und Niedrigkeit der Leibesgemeinde, wie wir sie vorhin in diesem wunderbaren Lied gesungen haben. Versteht ihr mich? Ist euch das klar, ihr Lieben? Ihr Tübinger? Eins hat gesagt ja, ihr die Oma hat gesagt ja, und die anderen ziehen. Ich habe manchmal schon gesagt, ich wollte, ihr werdet Neger und würdet diese Wahrheit hören, dann würdet ihr trampeln vor Freude und die Hände in die Luft werfen und rufen, Halleluja, Halleluja, praise the Lord. Ja, müsst ihr mal erleben, wenn die sowas hören. Übrigens gibt es auch Neger-Gemeinden, ausgesprochene Allversöhnungs-Neger-Gemeinden, die gibt es auch. In New York ist so eine, ich habe eine Einladung dorthin von meinem Freund Dr. Meyer. Ich soll doch mal dorthin fahren, der hat dort einen Gott in der Nähe stehen, am Schwun. Ja, aber vorläufig habe ich keine Zeit. Ja. Also das nur nebenbei, entschuldigt, wenn ich so mit der Freude meines Herzens so ganz persönliche Sachen erzähle. Ich will sehen, dass ich zu Ende komme und noch einmal sagen, wir sind vor Gott, wenn wir betend und weinend am Boden liegen. Und wenn wir ein Zeugnis geben der Welt, und wenn wir einen Bruder trösten, und wenn wir unsere Bibel lesen, und unser Mund überströmt von Dank und Anbetung über die großen und wunderbaren Dinge, die uns da aufleuchten, dann sind wir, ohne es zu wissen und zu wollen, ein Darsteller der Weisheit Gottes. Den unsichtbaren Mächten, den Finsternis und Lichtmächten. Aber vor der Welt, vor unserer Umgebung, da sind wir Narren. Wie kann man denn so dumm sein?
Einer frug mich, mit dem ich zu verhandeln hatte, ein Schriftleiter einer Zeitung, bei der ich mit 16 Jahren, als ich junger Bursch war, mit 16 Jahren, habe ich da mitgearbeitet mit der Zeitung, Erzählungen und Gedichte und alles Mögliche gebracht. Der sagte, ja, sagen Sie mal, warum bringen Sie denn nicht mehr so wie früher so solche Erzählungen und solche Gedichte und so weiter? Sag ich, ja, ich habe jetzt das viel besser. Und dann kam er drauf zu sprechen, auf Lebensführung, der sagt, dass Sie rauchen nicht, sag ich, nein. Seit vielen Jahren brauche ich nicht mehr zu rauchen, erlöst. Und Sie gehen auch in keine Wirtschaften und gehen mal in Kabarett und so weiter. Nein, auch nicht. Ja, was? Gehen Sie auf den Sportplatz und da ist eine als junger Kerl, also. Ja, und Sie lesen auch keine Kriminalromane. Adenauer liest doch auch Kriminalromane. Nein, lese auch. Was viel Besseres. Was viel Besseres. Haben Sie auch keine Freundin? Sag ich, nein, ich habe keine Freundin. Da sagt er, was haben Sie denn von Ihrem Leben? Ich will was von meinem Leben haben. Sagte ich, das sind Sie aber bescheiden. Sie wollen etwas vom Leben haben. Oh, ich will mehr! Ich will das ganze Leben in seiner strahlenden Fülle. Wer den Sohn hat, er hat das Leben. Der hat mich für einen Narren gehalten. Ja, so ein verrückter Kerl, was hat denn der vom Leben? Der hat nicht nur etwas vom Leben, der hat das ganze Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer den Sohn wird es nicht hat, der hat das Leben nicht. Wer von euch hat das Leben noch nicht? Wer von euch hat noch nicht den Herrn, seine Sorgen und seine Sünden, seine Angst und seine Sehnsucht, sein Glücksverlangen, sein Heimweh, Hunger, sein Begehren nach Seligkeit und Wonne gegeben? Wer hat noch nicht getan? Ist nur einer, ach ja, hier sind sicher eine ganze Reihe. Freunde, lasst euch hängen, lasst es euch hängen. Es lohnt sich, dem Herrn sich ganz hinzugeben. Ihr Kinder Gottes, ich frage euch hier, zum Zeugnis für die, die es noch nicht haben. Lohnt es sich, sein Leben und seine Sünden dem Herrn Jesus zu geben?
Ja.
Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Ach, wenn ich jetzt am dritten Tag da wäre, statt am ersten oder am vierten, da würde ich sagen, so, in 10 Minuten sind wir fertig und dann bleiben all die zurück, die noch keine Kinder Gottes sind. Mit denen will ich noch einmal sprechen. Das würde ich machen. Das habe ich in letzter Zeit oft gemacht. Nach Versammlungen in ganz altmodischem Stil. In Wien habe ich so eine erhalten, aber Wunder der Gnade erlebt. Und in Berlin habe ich es jetzt auch gemacht, vor 3, 4 Wochen. Wunder der Gnade erlebt. Ja, das gibt's. Also, ich muss mein Thema fertig machen, entschuldigt. Bis das Herz voll ist, es läuft der Mund über. Also, Weisheitsoffenbarer, nach oben hin und Narren vor der Welt. Wer nicht bereit ist, vor der Welt als Narr zu gelten, ist auch nicht würdig, ein Ausstrahler der Weisheit Gottes an die unsichtbaren Mächte zu sein. Siebtens, wir sind seine Herrlichkeit. Oh, Bruder Heller, eben gehst du aber zu weit. Das habe ich noch nie in meiner Bibel gelesen, so denken jetzt einige. Bitte, 2. Korinther 8, Vers 23. 2. Korinther 8, Vers 23. Ihr seht, ich gebe euch wenigstens eine Bibelstunde, eine Bibelstelle zu einem jeden Punkt meiner Darbietung. In 2. Korinther 8, 23 heißt es, unsere Brüder sind Gesandten der Gemeinden oder der Versammlungen Christi Herrlichkeit. Unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit. Wir sind die Doxa, der Licht am Land, die Herrlichkeit Christi unseres Hauptes. Wir sind sein herrlicher Leib, sein strahlender Körper. Noch in Niedrigkeit und Angst und Unvollkommenheit und Nervosität und Sorgen und Arthritis und, na, was sagt der Alte Krankheit?
Wir haben
Jesus
aufs Kreuz getragen, Krankheit.
Jawohl, da steht, das ist eine Seite. Und auf der anderen Seite sprachen wir noch alle etwas davon nicht. Jesus hat die Krankheit getragen, der dir alle deine Sünden vergibt und heile alle deine Gebrechen. Das sind die beiden mittelsten Verse der Bibel. Vor diesem Vers, der dir deine Sünden vergibt und heile deine Gebrechen, sind genauso viele Verse wie hinter dem Vers, bis Offenbarung. Genau, das ist der Dreh- und Angelpunkt, das Herzstück der Bibel, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Plötzlich wird ich zu einem Mann gerufen, der elend und krank und jämmerlich da niederliegt. Und da frage ich ihn, sind Sie ein Gotteskind, sind Ihnen die Sünden vergeben? Nein. Ja, lieber Mann, Sie wollen, dass Ihre Gebrechen geheilt werden. Steht aber nicht in der Bibel, der heilet alle deine Gebrechen und vergibt dir die Sünden, sondern umgekehrt, der dir die Sünden vergibt und heilet deine Gebrechen. Also zuerst muss einmal die Frage ihrer Sünde erledigt sein. Der Mann ist zum lebendigen Glauben gekommen. Ob er inzwischen gesund geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass viele, die von Ärzten aufgegeben waren, gesund würden durch Auflegen meiner Hände, aber ich habe nicht die Erlaubnis, da ein öffentliches Schaustück und öffentliche Propaganda damit zu machen. Die Erlaubnis habe ich nicht. Das habe ich auch Hermann Zeiss gesagt, meinem Freund Hermann Zeiss. Ich war ein Freund, war mein Freund, nicht sein Freund, aber ich war kein Zeiss-Jahner. Und er war auch kein Hilarianer. Das war gar nicht nötig. Meine Brüder, noch einmal, wir sind seine Herrlichkeit, unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit, steht in 2. Korinther 8, 23, ihr könnt drehen und deuten, wie ihr wollt, da steht es. Aber, jetzt sind wir noch in der Niedrigkeit, jetzt stellen wir uns noch wie Christus unter die Sünde und Schmach und Schwachheit der Welt. Und jetzt sage ich etwas. Ergänzen wir an unserem Fleische, was noch übrig ist von den Leiden des Christus für seine Gemeinde. Wo steht's? 1, Vers 24. Ich ergänze an meinem Fleische. Jetzt stellen wir uns drunter unter die Sünde und Schwachheit und Schmach der Welt. Beugen uns drunter. Aber in den Augen Gottes und in den kommenden Ewigkeiten sind wir die Herrlichkeit des Christus. Wer aber nicht bereit ist, sich jetzt unter die Schmach und Niedrigkeit zu stellen und das Weh der anderen zu tragen, mit den anderen zu leiden und zu weinen und zu beten, wer dazu nicht gewillt ist, soll ja nicht glauben, was er besonders so herrlich ist. Der täuscht sich. Der täuscht sich. Für beides zusammen. Bruder und Schwester, ich hoffe, dass du von heute Abend hast, ganz anders deine Leiden und deine Schwachheiten und deine Schmerzen und deine Demütigungen und deine Belastungen und deine Wohnungsnoten, Berufsnoten, Familientragödien ganz anders tragen kannst, wenn du auch die andere, die sich daraus ergebende Herrlichkeitsseite siehst. Und dass sich die Herrlichkeitsseite nicht zur Schwärmerei führt und zum Hochmut, weil Gott die entsprechenden Bleigewichte des Gegenteils in dein Leben hängt. Verstehen wir uns? Und doch verstehen wir uns? Ja, wir zwei verstehen uns. Aber ich meine die anderen jetzt. Gut, dann komme ich zum letzten Punkt. Und wieder werdet ihr denken, da Bruder Heller nimmt aber den Mund heute Abend voll. Aber ich sage, ich muss es sagen, wir sind die Ausführer aller Verheißungen, die Gott seinem Sohn gegeben hat. Denn der Sohn hat die Verheißungen, die der Vater ihm gegeben hat, erst im Anbruch und zum geringen Teil erfüllt und die Vollausführung steht noch aus. Und die Vollausführung kommt erst dann, wenn das Haupt seine Glieder mit magnetischer Liebe emporgehauptet hat und wir mit ihm verbunden sind. Dann kommt die Vollausführung. Vorher nicht. Deshalb wartet die ganze Schöpfung auf unsere Enthüllung. Das steht geschrieben in 2. Korinther 1, Vers 20. Da steht, so viele der Verheißungen sind, in ihm ist das Ja in Christus und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit vermittelt uns. Das heißt wir, die Gläubigen, die Glieder, der Leib, der Körper, seine Heilsgefäße sind die Ausführungsorgane, durch die alle Verheißungen in die Vollerfüllung geführt werden. Bis jetzt haben die Verheißungen nur eine Vorerfüllung und eine Teilerfüllung. Und wenn die Gemeinde beim Herrn ist, kommt für das weltweite Universum die Vollerfüllung durch uns. Sagt das aber niemand auf der Straße? Sagt nicht, wird mal alles wunderbar gemacht, aber erst wenn wir dabei sind. Sagt das ja nicht. Die lassen euch verhaften und einsperren. Aber das ist die Wahrheit. Das muss gesagt werden. Meine Freunde.
Aber ehe es so weit ist, ehe wir, jetzt versteht mich bitte recht, in die volle Vereinigung hineingeboren werden, durchlaufen wir schmerzliche Geburtsprozesse. Wir sind jetzt, ehe wir beim Herrn sind, in einem fortlaufenden Geburtsprozess. Wir sind wohl neu, ich habe neu geboren, ja, alles recht. Und trotzdem, erst wenn wir beim Herrn sind, dann sind wir das, wie man sagt, de facto, in der Tat, in Wirklichkeit. Jetzt laufen wir, ehe wir die Ausführung der Gottesverheißungen werden. Eine Kette schmerzlicher Geburtsprozesse. Und wer diese Geburtsprozesse mit all dem, was dazugehört, ihr Mütter, die ihr Kinder habt, ihr wisst das ja, im dritten Monat der Schwangerschaft, wie im sechsten und was da alles für Komplikationen und für Ängste und für Probleme gibt. Wir Männer, wir rohen, gefühlsarmen Männer wissen das nicht, aber die Frauen, die wissen es. Und so steckt die Gemeinde in einem Geburtsprozess schmerzlicher, demütigender Art. Und wer nicht durch diese Geburtsprozesse täglichen Sterbens, täglichen Schweigens und Liebens, des Eingeengtseins gehen will, der soll ja nicht glauben, dass er einmal diese hohen Ämter so 1, 2, 3 ausführen darf. Brüder, Gott bringt uns dahin. Gott bringt uns dahin. Aber wir müssen ja sagen. Wir müssen uns dazu bereit erklären. Wir dürfen uns nicht davon drücken wollen. Wir sind die Ausführer aller Gottesverheißung. Durch uns, 2. Korinther 1,20, eins der Lieblingsworte von Buddha Gaya. Jeden Bibelfürst hat er dieses Wort gebracht und hat das Wort in seiner ganzen Kraft und Schönheit aufleuchten lassen. Und das ist auch mein Schluss. Wir sind die Ausführer der Gottesverheißung. Aber ehe es soweit ist, müssen wir in allem ihm gleichgestaltet werden. In seiner Reinheit, in seiner Treue, in seine Demut, in seine Liebe, in seiner Kraft, in seine Fülle, in seine Totalität der Innigkeit Gottes müssen wir auch hineinwachsen, hineinsterben. Und diese beiden Seiten gehören zusammen. Ich bin am Ende, auch halb geworden inzwischen, sehe ich, und fasse noch einmal das Achtfache zusammen, was wir waren. Erstens, wir sind sein Leib, sein Körper. Die eine Seite, ich zerschlage meinen Leib. Luther übersetzt, ich bläue mein Leib, das heißt, ich schlage in schwarze Blau. Zweitens, wir sind Söhne und Erben, aber ehe wir in der vollen Sohnschaft drinstehen, werden wir geachtet wie Knechte und bleiben unter den kosmischen Gewalten. Drittens, wir sind Himmelsbürger, aber auf Erden die Geschmähten. Viertens, wir sind Verheißungsteilhaber, aber nicht nur Teilhaber der Herrlichkeitsverheißung, sondern der Niedrigkeitsverheißung. Fünftens, wir sind ein Gnadengefäß und die werden wir dadurch, dass wir uns absondern von allen Gefäßen des Schmutzes und der Sünde, indem wir innerlich der Sünde total absagen, dann wird in uns Raum, dass das Licht und die Freude Gottes unser Leben erfüllt und durchstreut. Ihr Hausfrauen, ihr nehmt gewiss nicht eine Flasche voll Dreck und halb voll, sagen wir mal, Petroleum und schüttet dann edlen Wein oder edles Öl dazu. Das macht ihr nicht. Ihr reinigt zuerst die Flasche und dann gießt er sie voll Öl. Sechstens, wir sind Weisheitsoffenbarer nach oben hin, aber Narren vor der Welt. Siebtens, wir sind seine Herrlichkeit, gehen aber jetzt zur Schmach. Und achtens und letztens, wir sind Ausführer aller Gottesverheißungen, gehen aber jetzt durch schmerzliche Geburtsprozesse hindurch, sind jetzt noch Werdende, sind jetzt noch Werdende. Einer allein war vollkommen in allem, aber wir sind alle noch Werdende. Und deshalb stehen wir im Gebet, in der Demütigung, stehen wir im Wachen, stehen wir im Bibelstudium, stehen wir in der Gemeinschaft, in der Liebe zu allen Heiligen, stehen wir in der Demütigung, damit all diese Dinge in uns hineinstreben können. Gott segne uns, dass wir die beiden Seiten des Erlöstseins fassen in ihrer heiligen Zusammengehörigkeit und göttlichen Einheit. Amen. Amen.